Ein Text lässt mich momentan nicht mehr los. Ich muss euch aber vorwarnen, er wird euch vermutlich ziemlich herausfordern und ist nicht nur angenehm. Der Vorteil aber einer aufgezeichneten Predigt ist, dass du jederzeit abbrechen kannst, wenn es dir zu viel wird, du es schließen kannst und sagen kannst, nein, das ist nichts für mich. Ich hoffe aber, dass du dran bleibst. Denn ich glaube, von diesem Bibeltext können wir noch sehr, sehr viel lernen. Kennt ihr Personen, die euch irgendwo einfach faszinieren? Manchmal könnt ihr nicht genau sagen, was es ist. Sie sind offen, ehrlich, sie haben den Mut, herzhaft zu lachen, ihre Zuneigung, aber auch ihren Frust zu zeigen. Es sind Personen, die eine ganz besondere Ausstrahlung haben. Beispielsweise auch in Konflikten oder Problemen. Ja, sogar selbst in großer Angst stehen sie irgendwie über der ganzen Situation und sie haben so eine Art, die einem dazu bringt, selbst wieder zur Ruhe zu kommen und klarer zu denken. Mich fasziniert das unglaublich. Vor einigen Jahren waren Anna und ich mit einigen anderen bei einem Ehepaar eingeladen. Und ich kannte nur den Mann. Die Frau hatte ich, glaube ich, nur ein, zwei Mal gesehen. Und diese Frau war genau so eine Person. Sie hatte eine unglaubliche Ausstrahlung und ich war so oft einfach überrascht über ihre Reaktionen, wenn es beispielsweise zur Konfrontation mit ihren Kindern kam oder auch gegenüber uns in gewissen Gesprächen. Ich war immer wieder überrascht, mit welcher Weisheit sie gewisse Dinge gesagt hat, ein Weitblick, den sie hatte. Und bis heute kann ich nicht genau sagen, was es genau war, welche Eigenschaft es war, das mich so faszinierte. Aber ich wäre einfach fasziniert, total begeistert von dieser Ausstrahlung, von dieser Frau. Im Heimweg redete ich mit Anna im Auto über den Abend und über dem, was wir erlebt hatten. Und wir kamen beide zum Schluss oder haben diese Ausstrahlung festgestellt und waren beide irgendwie fasziniert davon. Während ich aber einfach bei der Faszination stehen blieb und sagte, ja, dass sie mir ein gewisses Vorbild auch sei in gewissen Situationen, sagte etwas, das mir seither immer wieder in den Kopf kommt. Anna sagte, was muss die Frau wohl durchgemacht haben, damit sie zu einer solchen souveränen, weisen und gleichzeitig liebevollen Ausstrahlung kam? Ich war etwas mit dieser Aussage vor den Kopf gestoßen von Anna, denn ich habe mir noch nie überlegt, wie jemand zu einer solchen Person wurde. Ich versuchte jeweils nur, ihr Vorbild zu imitieren, zu sehen, wie sie auf gewisse Dinge reagiert und zu sagen, ach ja, so möchte ich auch reagieren. Wie schaffe ich das? Bis dahin habe ich mir nie überlegt oder mich gefragt, was dazu führte, dass sie zu diesen Eigenschaften gekommen war. In diesem Text heute geht es genau darum. Es geht darum, eben nicht einfach nur etwas zu imitieren oder von einem geistlichen Vorbild zu sagen, ja, ich will das auch. Wie mache ich das? Eine oberflächliche Imitierung von dem Leben, das wir uns eigentlich wünschen. Sondern es geht darum, wie wir zu solchen Personen werden, wie gewisse Hoffnungen, gewisses Vertrauen vertieft werden kann und gestärkt werden kann. Wir lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 5, 1 bis 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Friede mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Im ersten Teil geht es darum, dass uns Gott unsere Fehler vergeben hat und dass wir mit ihm in Frieden leben dürfen. Das führt dazu, dass wir eine Hoffnung haben, nämlich die, dass wir an Gottes Herrlichkeit teilhaben dürfen. Das auch aufgrund der Gnade und natürlich aufgrund von dem Erlösungswerk, das Jesus getan hat. Ich möchte aber den Fokus auf den zweiten Abschnitt legen. Dort heißt es, Not lernt durchzuhalten. Oder wie es Luther in seiner Übersetzung schreibt, da heißt es, Not bringt Geduld. Geduld bringt Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Wenn wir also Not erleben, dann bewirkt das etwas, nämlich, dass wir festhalten. Not und überfordernde Situationen haben die Eigenschaft, dass wir nicht mehr so souverän sind. Wir merken, dass uns gewisse Dinge entgleiten. Und wir merken, jetzt müssen wir uns an etwas festhalten, etwas, das uns verlässlich scheint. Es geht darum, dann an dem so lange festzuhalten, bis sich das Problem, die Not oder eben die herausfordernde Situation etwas entspannt. Wenn man es in einem Bild sehen möchte, es gibt so die Seilbahn auf dem Spielplatz. Da ist oben eine Laufrolle, dann ein Seil runter, wo man sich draufsetzen kann. Und wer sich auf die andere Seite tragen lassen will, der muss darauf hoffen, dass ihn das Seil überhaupt trägt. Je nachdem, wenn es nur für Kinder ausgelegt ist, könnte das noch schwierig werden. Oder wenn das Seil schon alt und der Witterung ausgesetzt ist, kann man sich fragen, ob das Seil wirklich noch eine erwachsene Person hält. Wenn man sich aber entschieden hat, loszufahren, wenn es mal losgeht, in Bewegung ist, dann muss man sich festhalten und einfach durchhalten, bis die Seilbahn wieder langsamer wird. Dann gibt es kein Zurück. Erst dann kann man wieder absteigen, das Seil entlasten. Wir haben die Hoffnung, dass wir teilhaben dürfen an der Herrlichkeit von Gott. An dem halten wir uns auch in schwierigen Situationen fest und merken, dass uns diese Hoffnung durchträgt. Die Hoffnung auf den Frieden mit Gott, die Vergebung und die Gnade lässt uns ganz vieles festhalten oder lässt uns durch ganz viele Situationen hindurchgehen und an der halten wir uns fest. Wir merken, dass diese Hoffnung uns durchträgt, teilweise, weil Gott eingreift, eine Veränderung der Situation bewirkt und die Situation dann komplett anders ist. Aber teilweise auch deshalb, weil wir wissen, dass uns eigentlich nichts Schlimmeres geschehen kann, als dass wir in Gottes Hände fallen. Auch das Schlimmste, was beispielsweise der Tod wäre, heißt, dass wir letztendlich bei Gott sein können. Wir vertrauen auf ihn. Nichts kann uns mehr von seiner Liebe und von seiner Gnade trennen. Das ist die Hoffnung, an der wir uns festhalten können. Wenn wir nun durchhalten, dann stellen wir fest, wenn wir durchgehalten haben, stellen wir fest, dass es eine Bewährung bewirkt. Und das in zweierlei Hinsicht. Einerseits bewährt sich unser Vertrauen auf Gott und auf seine Zusage. Darauf, dass er uns beisteht, darauf, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben dürfen. Wenn wir nach dem Bild von der Seilbahn gehen, dann bewährt sich eigentlich das Seil. Wir merken, es hat nicht nachgelassen. Wir haben uns darauf verlassen, haben uns unser ganzes Gewicht da hineingehängt und es hat gehalten, bis wir auf der anderen Seite drüben waren. Der zweite Punkt ist aber nicht nur, dass sich das Seil bewährt hat. Auch wir haben gezeigt, dass wir den Mut haben, uns auf dieses Seil zu verlassen und dass wir auch die Kraft haben, um daran festzuhalten. Somit haben sich sowohl unsere Hoffnung, unser Glaube bewährt auf das, was wir vertraut haben. Gleichzeitig haben wir uns als Glaubende bewährt. Dieses Erlebnis gibt uns Sicherheit, dass die Hoffnung, die wir schon zu Beginn auch hatten und auf die wir uns verlassen haben, an der wir festgehalten haben, dass die sich noch stärker verfestigt. Wir werden jetzt mehr wagen, als wir zu Beginn dieser ganzen Situation das Vertrauen hatten oder bereit waren, ein Wagnis einzugehen. Das ist der Ablauf, von dem Paulus hier spricht. Wir haben eine Hoffnung, diese wird durch die Not herausgefordert und führt aber dazu, dass sie noch stärker wird. Was ist nun diese Hoffnung? Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich das oder dass die Hoffnung, auf die wir vertrauen, dass die enttäuscht wird, dass die sich nicht bewährt. Nach dem Text geht es um die Hoffnung, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben dürfen. Es ist eine Hoffnung auf das Versöhntsein, auf die Gnade von Jesus. Wir setzen aber diese Hoffnung sehr, sehr schnell, oder wenn wir den Text lesen, auch das Wort Hoffnung sehr, sehr schnell gleich mit unserer aktuellen Hoffnung, auf das, was wir hoffen, was wir als Hoffnung empfinden momentan. Diese Hoffnung hat auch ganz viel damit zu tun, welche Vorstellungen wir von Gott haben, wie er eingreifen müsste oder was er tun müsste. Wenn wir uns auf das verlassen, dann erleben wir immer wieder, dass eben diese Hoffnung, unsere eigene Hoffnung, enttäuscht wird. Und wir irgendwie wie von einem Scherbenhaufen stehen. Das liegt daran, dass wir uns oft falsche Vorstellungen davon machen, wie Gott ist oder wie er handeln sollte. Es kann sehr gut sein, dass Gott deine Vorstellungen von ihm in der Notsituation enttäuscht. Aber seine Gnade und dass wir in Friede mit Gott leben können und auch an seiner Herrlichkeit teilhaben dürfen, das wird nicht enttäuscht. Auf das ist zu 100% Verlass. Es heißt auch im Text, der Heilige Geist gibt uns die Gewissheit in unser Herz, dass Gott uns liebt. Wenn wir mit ihm leben, dann merken wir, wie er eine Sehnsucht in unserem Herzen ausfüllt. Es ist somit nicht einfach eine Kopfgeschichte. Etwas, das wir einfach erleben und weil wir jetzt halt festgehalten haben, hat sich unsere Hoffnung enttäuscht, sondern es ist etwas, das ganz tief vom Heiligen Geist in unserem Herzen auch bestätigt wird durch die große Liebe, die wir auch fühlen dürfen, die er uns zeigt in unserem Herzen. Bei Luther heißt es so schön, die Liebe wurde ausgegossen in unser Herz, zeigt etwas von dieser überfließenden Liebe. Eben nicht nur eine, die gerade unser Herz ausfüllt, sondern es wurde ausgegossen, so richtig überfließend. Wenn wir nun solche Enttäuschungen erleben, dass unsere Vorstellungen nicht dem entsprechen, was wir erleben, dann lernen wir dadurch Gott etwas näher kennen. Gewisse Vorstellungen gehen in die Brüche, sind kaputt, aber wir merken dafür, es ist eine Enttäuschung, die uns wieder einen genaueren Blick auf Gott erlaubt. Wir schränken ihn mit unserer Vorstellung vielleicht wieder etwas weniger ein. Und das ist grundsätzlich etwas Gutes und nichts Schlechtes. Die Bibel spricht in solchen Prozessen an verschiedenen Stellen davon, dass wir geläutert werden, wie Gold. Gold, das ins Feuer geworfen wird und dort dann eigentlich alle nicht reinen Bestandteile verbrennen oder zur Schlacke werden. Wir haben in der Rancher oft Zinn gegossen und dann schwimmt oben immer alle Unreinheit oben auf, die kann man dann so schön abschöpfen. Alles, was nicht rein wird oder rein ist, wird weggenommen in solchen Situationen. Das sind Erlebnisse und in denen wird klar, was Bestand hat und was vielleicht nicht in Ordnung ist. Und wir gehen dadurch reiner, geläuterter aus solchen Situationen hervor. Das ist ein Vorgang, den ihr vielleicht logisch nachvollziehen könnt, den ihr auch bejahen könnt und sagt, ja doch, das ist im Verständnis, sehen wir das absolut ein und sehen wir das als richtig und wünschen wir auch, ist wünschenswert. Doch eigentlich die ganz große Herausforderung in all dem drin, in diesem ganzen Text, habe ich bis jetzt verschwiegen. Paulus sagt, wir sollen uns über dieser Not freuen. Ich denke, die wenigsten würden sich über oder wurden mit Not konfrontiert und würden dabei sagen, ach, endlich einmal wieder Not, endlich Bedrängnis. Sonst würde es mir ja noch richtig angenehm werden und ich könnte mich ja einfach freuen. Ha, diese Not, die macht mein Leben erst lebenswert. Ich will nicht leiden oder Not verharmlosen, überhaupt nicht. Aber ich möchte diese schockierende Aussage von Paulus aufzeigen. Wir merken, wir können den logischen Gedankengang von Paulus, den wir zuvor angeschaut haben, zustimmen. Aber sich freuen über das Leid, das ist eine sehr große Schwierigkeit. Wir haben ganz andere Reaktionen auf Schwierigkeiten, auf Not gelernt. Entweder ist das Kampf oder es ist Flucht. Kampf bedeutet, ich übe Druck aus und versuche, meine gefährlichste Seite zu zeigen, damit sich das Problem irgendwie löst. Allen Einfluss, den ich habe, irgendwo geltend zu machen, dass wir die Schwierigkeit vertreiben können, dass wir die Not loswerden. Oder die Flucht, wir lenken uns ab, wir schauen vielleicht viel fern, dass wir nicht daran denken müssen. Wir gehen der betroffenen Person vielleicht aus dem Weg, wir meiden sie. Und wir hoffen vielleicht, dass einfach Gras über die ganze Sache wächst. Der bekannte Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, ist ein bisschen ein Ausdruck davon. Wenn wir den Text aber ernst nehmen, dann sollten wir der Not oder der Schwierigkeit offen entgegentreten. Schwierigkeiten sind ein wertvoller Teil unseres Lebens und sogar unseres geistlichen Lebens und sind dazu da, damit unsere Hoffnung gestärkt werden kann. Ich meine damit nicht, dass wir aktiv das Leiden suchen, ob wir uns nicht mehr getrauen sollten, für Probleme oder für Nöte zu beten. Gott ruft uns ganz klar dazu auf, um Heilung zu beten, um veränderte Situationen zu beten, alles vor ihn zu bringen und ihn anzuflehen, dass er Veränderung schafft. Aber oft genug erleben wir, dass Gott noch nicht eingreift, dass er uns in gewissen Nöten, in gewissen Bedrängnissen belässt. Im Römer 8, 28 schreibt Paulus, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird. Damit meint er auch die Not, die Gott zulässt und nicht sofort aus unserem Leben entfernt. Diese Dinge, die uns bedrängen, die uns herausfordern, die wir schon 10.000 Mal vor Gott gebracht haben, ihn angefleht haben, dass er Heilung schenken mag, dass er Veränderung schenken mag und es trotzdem nicht getan hat. Wir danken ganz oft, wenn Probleme an uns vorbeiziehen, wenn wir bewahrt werden von gewissen Dingen. Aber Nöte auch anzunehmen als eine Möglichkeit, in der Gott an mir arbeiten kann, ist eine ganz andere Situation. Oder auch Nöte annehmen, damit vielleicht Gott durch mich an anderen arbeiten kann. Wir danken ganz oft, wenn Dinge vorbeiziehen, wenn wir bewahrt bleiben. Aber wer hat schon mal gedankt, dass uns dann eine Not traf? Ich finde es so spannend, im Corrie ten Boom, das ist eine Frau, die im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt hat. Die hat ein Buch geschrieben von ihren Erlebnissen. Sie ist deswegen, als sie dann erwischt wurde, auch ins KZ gekommen. Und sie beschreibt eine Situation, in der sie in eine Baracke einquartiert wurden. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Läuse oder Wanzen waren. Ich glaube, es waren Wanzen, die dort waren. Und man kann sich vorstellen, die ganze Situation, die muss ein emotional extrem schwierig gewesen sein. Sie sind im KZ in dieser Situation, wo sie nicht wissen, kommen wir überhaupt lebendig noch hier raus. Und zu allem Übel sind sie in der einzigen Baracke, die Wanzen hat. Und sie begannen Gott anzuklagen und zu sagen, was soll das, warum jetzt das und so weiter. Und die Schwester von Corrie traf eine Entscheidung. Sie entschied sich, für die Wanzen zu danken. weil wir auch in der Bibel immer wieder aufgerufen werden, für alle Dinge zu danken. Und das steckte dann irgendwo an, eine nach dem anderen begann für diese Wanzen zu danken, obwohl sie keine Ahnung hatten, warum diese jetzt unbedingt da sein sollen und warum Gott sie nicht einfach wegnahm. Aber sie vertrauten Gott. Sie begannen dann Gottesdienste im Verborgenen in ihrer Baracke zu feiern. Sie versteckten dort auch ihre Bibeln in Verstecken, damit sie auch Bibeltexte lesen konnten, andere lehren konnten. Und es kamen ganz viele Menschen auch zum Glauben an Jesus, erlebten seine Liebe und seine Vergebung. Einige Jahre später erfuhren sie dann von einem Wärter, der dort war, dass eigentlich die Wärter alle Baracken immer gut durchsuchten, immer viel Kontrolle machten, alle Verstecke aufdeckten und Bibeln und alles, was sonst dort war, konfiszierten. Aber da die Wärter sich nicht die Wanzen einfangen wollten, mied eigentlich jeder der Wärter diese Baracke. Und dadurch hatten sie die Freiheit, damit sie überhaupt Gottesdienste feiern konnten und damit all das, was sie eigentlich dort erlebten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie die Liebe Gottes erlebten, dass sie Vergebung erlebten, nur möglich war wegen diesen Wanzen. Nicht immer erleben wir es so, wie es Carl ten Boom hier beschreibt. Nicht immer erkennen wir den Sinn hinter einer Not. Wäre dieser Wärter Jahre später nicht gewesen, sie hätten einfach mal im KZ für Wanzen gedankt und hätten keine Ahnung gehabt, weshalb. Und auch wir verstehen diesen Sinn nicht immer hinter der Not. Aber wir dürfen Gott vertrauen, dass es einen Sinn gibt, wenn er es nicht einfach wegnimmt. Not, Leid und Bedrängnis haben einen Wert und einen Auftrag in unserem Leben. Ihr Stellenwert ist aber auch klar definiert. Sie haben keine Macht über uns. Das Leiden, die Krankheit, die Bedrängnis wurden bereits von Jesus besiegt. Also es ist er, Jesus, der die Oberhand in all dem hat. Nicht die Macht, nicht das Leiden. Und dennoch lässt Gott es teilweise zu, dass diese Situation, diese Bedrängnis einen Auftrag in unserem Leben erfüllen. Ich möchte euch heute einladen, Problemen und Bedrängnissen und Nöten mit einer gewissen Offenheit zu begegnen. In Not und Problemen, die Gott nicht wegnimmt, möchte Gott an dir arbeiten. Oder vielleicht auch dich zu einem Segen in einer Situation für andere setzen. Darauf darfst du vertrauen. Das ist es, was es im Römer 8, 28 auch heißt. Alles wird dir zum Besten dienen, den der glaubt. Und wir sehen es ganz konkret in diesem Text hier im Römer 5, wie eine Hoffnung durch die Not noch gefestigter wird, mehr Vertrauen bewirkt, unsere Hoffnung vielleicht auch korrigiert wird, damit sie gestärkt, geläutert, reiner daraus hervorgehen kann. Ich möchte euch heute einladen, den Problemen, den Bedrängnissen der Not mit einer Offenheit zu begegnen. In Not und Problemen, die Gott nicht wegnimmt, möchte Gott an dir arbeiten, möchte dir Gott gewisse Dinge zeigen, möchte dein Vertrauen stärken, deine Hoffnung stärken oder vielleicht auch dich einfach gebrauchen, um für andere da zu sein, für andere ein Segen zu sein. Entweder verändert Gott dadurch dich und deine Einstellung oder vielleicht auch deine Vorstellung, du lernst ihn besser kennen, oder Gott hält dich für genügend stark, damit du dadurch für andere da sein kannst, sie ermutigen, ihnen Hoffnung weitergeben kannst und sie vielleicht auch in Kontakt mit Gottes Liebe bringst. Es geht auch in solchen Situationen, in der Schwierigkeit, nicht immer um dich, sondern Gott hat eine Sicht, die auf sein ganzes Reich, auf das Reich Gottes fokussiert ist, das sich ausbreiten soll, das Veränderung bringen soll. Und dann kann es sein, dass er dich dazu nutzt, durch solche Situationen, damit sich etwas verändern kann. Begegne der Not mit offenen Armen. Nicht in dem, dass du sie suchst, immer mit dem richtigen Stellenwert, aber dort, wo wir im Gebet vor Gott sind, Gebet ringen, es ihm schon ganz viel mal gebracht haben, um sein eingreifen, gefleht haben und Gott sie zulässt in deinem Leben, ist es nicht etwas, das wir einfach halt jetzt ertragen müssen als eine Prüfung. Es geht nicht darum, dass wir es dann als vollkommen schlecht abtun, sogar wenn es eine teuflische Absicht dahinter steckt, hinter einer Schwierigkeit und hinter einer Not. So haben wir die Zusage von Gott, dass er das nutzen möchte, dass er Veränderung schenken möchte. Wir sehen, wie dort, wo wir in all dem festhalten, sich eine Hoffnung vertieft, verstärkt und bewährt. Wir wünschen uns sehr oft, so zu werden wie unsere Vorbilder. Vielleicht hast du geistliche Vorbilder, vielleicht sind es Personen, die du momentan in der Gemeinde kennst. Vielleicht sind es aber auch Personen, die du nur aus Büchern kennst, von Missionaren oder von Personen, die vielleicht schon ihr Leben für Jesus gaben. Und du dich fragst, wie kann das sein, dass jemand ein solches Vertrauen und eine solche Hoffnung hat? Die sind mir große Vorbilder. Dieses Vertrauen, diese Hoffnung, die können wir jetzt versuchen nachzuahmen. Mit einem Blick, wie haben sie es getan, so will ich es auch tun. Aber meistens geht dem ja ein Weg voraus, die diese Person gegangen ist. Und ein solches Vertrauen, so eine tiefe Hoffnung, die entsteht nicht in einem einfachen Leben. Nicht dann, wenn keine Probleme und keine Schwierigkeiten auf uns zukommen. Sondern es kommt von einem Leben, das durch viele Schwierigkeiten, durch viele Herausforderungen gegangen ist. Teilweise persönliche, teilweise Herausforderungen von Personen in ihrem Umfeld. Bei Missionaren sehen wir oft, dass sie in Gebieten waren, wo die Bedingungen sehr schlecht waren. Aber in all dem drin, in dieser Not, in dieser Bedrängnis, in der Herausforderung, sogar in der Verfolgung und letztendlich sogar in der Situation, die zum Tod geführt hat, haben sie an der Hoffnung festgehalten. Die haben sich bewährt, ihre Hoffnung wie auch sie selbst. Und es ist letztendlich eine Vertiefung geworden, immer mehr in diese Tiefe hinein, dieser Hoffnung, die Gott uns schenkt, in seiner Gnade. Deshalb dürfen wir Not und Schwierigkeiten offen begegnen. Und wie es Paulus sagt, wir dürfen uns sogar über sie freuen. Denn wir sind überzeugt, dass sie einen Auftrag haben in unserem Leben, dass sie etwas in uns bewirken oder durch uns in anderen bewirken, dass sie zum Besten dienen und nicht etwas grundsätzlich zerstören. Denn Gott hat immer noch die Oberhand und Gott kann sagen, welche Not dich treffen kann und welche er wegnimmt. Und wir dürfen letztendlich auf ihn vertrauen, dass er alle Not, alle Bedrängnis, alle Krankheit bereits besiegt hat und es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann er sie wegnimmt. Ob es gerade jetzt geschieht, ob es morgen ist oder erst in vielen Jahren. Aber es liegt in seiner Hand und wir dürfen ihm vertrauen und wünschen uns einfach diese Offenheit, dass wir erkennen, alles dient zu unserem Besten, sogar die Bedrängnis, sogar die Not. Und deshalb freuen wir uns darüber und stehen in diesen Herausforderungen mit Gott, halten an der Hoffnung fest und merken, ja, auf die ist Verlass, ja, da möchte ich festhalten. Vater, und ich möchte dich bitten, einfach für die Woche, wo wir drinstehen. Vater, ich bitte dich, dass du uns zeigst, in den Bedrängnissen, die wir erleben, wo du an uns arbeiten möchtest oder wo du uns zum Segen setzen möchtest. Ich bitte dich, dass wir wirklich eine Sicht in einem Vertrauen auf dich gewinnen können, das uns Danke sagen lässt, sogar für die unangenehmen Situationen. Das uns Danke sagen lässt, weil wir wissen, wir werden gestärkt daraus hervorgehen. Du lässt nichts zu, was uns kaputt macht. Du lässt nichts zu, wo wir nicht die Chance haben, dran zu bleiben, zu wachsen daran oder andere mitzunehmen. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder die Chancen, die Möglichkeiten bewusst machst und dass wir aus den Notsituationen gestärkt hervorgehen können, auch gestärkt in der Beziehung mit dir. Ich bitte dich einfach für ein Wirken, für all die, die momentan angeschlagen sind. Und du hast uns aufgerufen, auch dafür zu beten, dass Krankheit geht, dass Not gelindert wird. Und so bete ich einfach auch für all die Personen bei uns in der Gemeinde, die angeschlagen sind. Alle die auch wirtschaftlich oder wo auch immer in Schwierigkeiten sind, die vielleicht in der familiären Situation herausgefordert sind. Ich bitte dich um dein Eingreifen und deine Erlösung in diesen Situationen, dass du kommst mit deiner Vergebung und dass Veränderung kommen kann. Aber ich bitte dich auch ganz stark für die Kraft durchzuhalten, wo du es nicht tust. Und die Lektionen, die wir lernen dürfen, die Freude, die wir darin erleben dürfen, weil wir merken, dass du uns in all dem nicht alleine lässt. Und so segne ich jeden Einzelnen von unserer Gemeinde, jeden Einzelnen, der das hört. Ich bitte dich, dass du ihm jetzt begegnest und ihm nahe bist, auch in dieser Woche. Amen.